Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Gotteswort zur Predigt ist das Osterevangelium für diesen Tag, aufgezeichnet beim Evangelisten Markus im 16. Kapitel, die Verse 1 bis 8. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Herr, unser Gott, segne du dein Wort an unseren Herzen und in unserem Leben. Amen. Liebe Geschwister, es ist ein Skandal, dieses Osterevangelium. Es ist das absolute Gegenteil von allem, was man erwarten würde. Es ist ein Schock. Da ist keine Spur von Osterfreude. Null. Nix erschienen ist der herrliche Tag, dran niemand sich genug freuen mag. Das Halleluja bleibt einem im Hals stecken. Der Auferstandene selbst ist völlig außer Sichtweite. Jesus erscheint nicht einmal. Da sind nur die drei Frauen in ihrer trauernden Hingabe und sie überleben zwei Überraschungen. Der Stein ist weggerollt und im offenen Grab sitzt ein Jüngling in einem weißen Gewand. Und von ihm hören die Frauen vier verstörende Nachrichten, zwei klare Aufträge und ein Versprechen. Die vier Nachrichten lauten: Jesus ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, das Grab ist leer. Jesus geht vor euch hin nach Galiläa. Die zwei Aufträge sind: Entsetzt euch nicht. Geht und sagt alles seinen Jüngern und Petrus. Und das Versprechen ist: Ihr werdet ihn, Jesus, sehen. Und was ist das Ende vom Lied? Die Frauen fliehen. Sie nehmen die Beine in die Hand und dann nix wie weg, zitternd, ungehorsam, stumm, voll Furcht. Wenn wir aus dem Auferstehungsquartett Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, der vier Evangelisten, eine Karte ziehen wollten für Ostern, die uns in wohlig österliche Stimmung versetzt, dann ist Markus die denkbar schlechteste der vier. Caro Matthäus wäre schöner. Er erzählt zunächst ganz ähnlich wie Markus, aber bei ihm mischt sich immerhin schon Freude unter die Furcht der Frauen. Und auf dem Weg zu den Aposteln begegnen sie auch Jesus selbst. Und die Jünger sehen den Herrn schließlich auf dem Berg in Galiläa. Herrlich! Herz Lukas wäre noch besser. Mit den gehorsamen Frauen, mit den ungläubigen Jüngern, mit dem forschen Petrus am Grab, den beiden Emmaus-Wanderern und dem so greifbar erfrischenden Bericht von der Erscheinung Jesu vor den 12. Wunderbar! Und Kreuz Johannes wäre die Krönung mit der weinenden Maria Magdalena, die von Jesus selbst getröstet wird den sie freilich zunächst für den Friedhofsgärtner hält, mit dem Wettlauf der beiden Jünger zum Grab, mit dem ungläubigen Thomas und der Geschichte von der Begegnung mit dem Auferstandenen am See Genezareth. So wie bei den dreien, so mögen wir Ostern. So keimt in dieser aufwühlend durchrüttelnden Geschichte doch mehr und mehr Freude auf. Und wir beginnen das Lied zu singen, das Lied vom Sieg des Lebens über den Tod. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Aber nun haben wir ja heute Piet Markus gezogen. Da bleibt von all dem nicht viel übrig. Und es gibt noch zwei weitere zusätzliche Hammerbeobachtungen. Die eine ist, das ist offenbar tatsächlich der ursprüngliche Schluss des Evangeliums nach Markus, so wie wir es eben gehört haben. In den ältesten und besten Handschriften endet das Evangelium genau so. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Die andere Hammerbeobachtung ist, Piet Markus ist seit Jahrhunderten das Evangelium am Ostersonntag. Wir kommen also nicht dran vorbei. Absolut keine Chance. Wir sollen sogar immer wieder genau daran hängen bleiben. Was da tun? Wir können versuchen, das Ganze abzumildern und ein einigermaßen frohes Osterfest von der Seite mit reinzuholen. Wir können einfach das ganze Quartett auf die Hand nehmen und uns von Kreuz Johannes, Herz Lukas und Caro Matthäus aufhelfen lassen. Das haben Menschen schon immer gemacht. Von frühester Zeit an hat man gegrübelt, warum das Evangelium bei Markus so pieksig und so unbefriedigend endet. Ist dem Evangelisten die Tinte ausgegangen? War vielleicht die Schriftrolle zu Ende und er hatte keine andere mehr? Oder ist er womöglich ein ganzer Teil mit der Zeit abhanden gekommen? Und ganz bald schon hat man es nicht mehr ausgehalten und schon sehr früh das Evangelium ergänzt und im 16. Kapitel die Verse 9 bis 20 hinzugefügt. So war es nicht mehr ganz so hart. Irgendwie österlicher. Ja, kann man machen. Versuchen, das Ganze abzumildern und einigermaßen ein frohes Osterfest von der Seite her mit reinzuholen. Oder man geht den unbequemeren Weg. Der besteht darin, sich zu fragen, wozu die Geschichte so endet. Darüber nachzudenken, was der Evangelist wohl damit ausdrücken und erreichen wollte. Also gesetzt den Fall, dass Markus nicht am Schreibtisch nach Kapitel 16, Vers 8 einen plötzlichen Herztod gestorben ist, dem die nächsten Zeilen dann zum Opfer fielen, die er eigentlich schreiben wollte. Sondern wenn er ganz bewusst und überlegt hier einen Punkt und damit das Ende seines Evangeliums gesetzt hat, welchen Sinn könnte dieser unbequeme, aber ehrliche Schluss haben? Wozu ist er so verfasst? Und noch wichtiger, was will Gott dadurch bei dir und mir erreichen? Ich glaube dreierlei. Erstens, uns soll deutlich werden, dass mit der Auferstehung Jesu etwas ungeheuer Großes und Erschütterndes beginnt. Zweitens, wir sollen erkennen, dass fortan nichts mehr so ist, wie es war. Und drittens, wir werden gefragt, ob wir die Geschichte in unserem Leben zu ihrem Ende kommen lassen. Erstens, uns soll deutlich werden, dass mit der Auferstehung Jesu etwas ungeheuer Großes und Erschütterndes beginnt. Es ist im Grunde absolut nicht verwunderlich, dass die Frauen voller Furcht, aufgewühlt, zitternd und stumm vor Entsetzen das Weite suchen. Nicht bloß, weil ein leeres Grab nun wahrlich verstörend ist. Stellen wir uns das mal vor, wir kämen auf den Friedhof und da wäre nur noch ein Loch. Schrecklich. Auch nicht nur deshalb, weil eine Engelerscheinung einen durchaus durchschütteln kann. Davon, dass die Frauen mit all dem überhaupt nicht gerechnet haben, mal ganz abgesehen. Aber der eigentliche Grund für den desolaten Zustand der beiden Marias und der Salome, er liegt woanders. Wenn mit Jesu Auferweckung wirklich die Auferstehung der Toten begonnen hat, dann ist die Endzeit angebrochen. Und zwar genau jetzt. Erinnern wir uns? Wo kommt Auferstehung der Toten nochmal in unseren Glaubensbekenntnissen vor? Ganz am Schluss. Richtig? Am Ende der Zeit. Apostolikum, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nicenum, so wie wir es eben gesprochen haben. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Und vorher kommt das Gericht. Wie wird es ausgehen? Wie werden wir da dastehen? Da kann man schon mal, wie Maria und Salome, kopflos davonlaufen, wenn man sich denkt, jetzt ist es soweit, jetzt geht es los. Heute rennt freilich kaum noch jemand. Heute rennt, wenn wir ehrlich sind, niemand. Darüber, dass das Ende angebrochen und im Kommen begriffen ist, denken wir nicht nach. Den Klimawandel zu stoppen, damit wir alle noch ein wenig länger hier bleiben können, das beschäftigt uns vielleicht gerade noch, solange es nicht zu viel mit uns selbst zu tun hat und zu unbequem für das eigene Leben wird. Aber Auferstehung, Gericht und ewiges Leben interessiert keinen. Aber vielleicht ist unser Gleichmut, unsere Gleichgültigkeit da ja gar nicht so gut, wie wir oft denken. Womöglich wäre es gar nicht so verkehrt, wenn uns die Sache ein wenig mehr durch und durch gehen würde, so wie den drei Frauen. Der verstörende Evangelienschluss macht jedenfalls deutlich, dass mit der Auferstehung Jesu etwas ungeheuer Großes und Erschütterndes beginnt. Und wir sollen zweitens erkennen, dass nun fortan nichts mehr so ist, wie es war. Jetzt wird alles anders. Jetzt werden die Karten neu gemischt. Jetzt kommt etwas, in dem es keine letzte Sicherheit mehr gibt und wo wir die Kontrolle vollkommen aus der Hand geben müssen. Mit Jesus durch die Lande ziehen, Wunder erleben, seine Predigten lauschen, ihn begleiten, lernen, folgen. Das war eine Sache. Nicht immer leicht. Damals schon, durchaus auch schwierig. Aber nun folgt etwas ganz anderes. Die Geschichte ist mit Golgatha nicht zu Ende. Sie geht jetzt erst richtig los. Sie nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Die Frauen sollen dabei sein, die Jünger auch, sogar Petrus, mit einem Herrn, der größer ist als zuvor. Mit einem Herrn, der sich durch sie verherrlichen will. Mit einem Herrn, der das Licht der ganzen Welt ist. Mit einem Herrn, der in den Seinen leben will, dass sie mit ihrem Dasein durch die Kraft des Heiligen Geistes sein Auferstehungsleben widerspiegeln. Nichts ist mehr so, wie es war. Alles ist anders. Alles ist neu. Es ist vielleicht eine Nummer zu groß für die drei Frauen? Ist es vielleicht eine Nummer zu groß für uns? sind wir wirklich voller Freude, Feuer und Flamme, mit dem Auferstandenen zu leben und ihm zu dienen, zu gehen, sodass wir ihn sehen, anderen zu sagen, dass er lebt, seinem Willen zu folgen, ganz und gar, das Steuer unseres Lebens loszulassen, die Kontrolle ganz an ihn abzugeben, vollkommen, egal was kommt. Mit Jesus je und dann Gemeinde und Kirche zu gestalten, hier oder da, ab und an mal ein kleineres oder ein größeres Wunder zu erleben, sonntags Predigten zu lauschen, sich hier oder dort zu engagieren, mitzumachen, da zu sein, also wenn es denn passt, das ist eine Sache. Nicht unbedingt immer leicht, auch heute nicht, durchaus auch mal schwierig. Aber die Tatsache, dass wir einen auferstandenen, lebendigen, regierenden Herrn haben, bedeutet mehr. Jesus will sich durch uns verherrlichen. Er will sich in deinem Leben verherrlichen. Er ist das Licht der ganzen Welt und für die Umgebung, in der du lebst. Und er will in uns leben und uns aus der Kraft seines Geistes und unserer Taufe verwandeln, Stück um Stück. Und jeden Tag und jede Stunde ein wenig mehr, dass wir mit unserem Dasein sein Auferstehungsleben widerspiegeln. Da soll was Neues erschaffen werden. Nichts ist mehr so, wie es war. Und wir sollen es erkennen. Alles ist anders. Alles ist neu. Die Frauen rennen erstmal weg. Sind wir dabei? Bleiben wir dabei? Wollen wir das? Ja, wir werden drittens und letztens gefragt, ob wir die Geschichte in unserem Leben zu ihrem Ende kommen lassen. Die Geschichte von der Auferstehung Jesu, sie ist nicht komplett und abgeschlossen, bevor sie nicht in einer persönlichen Geschichte vollendet wird. In unserer, in deiner, in meiner. Setzt Ostern das bei uns frei? Verändert und prägt die Botschaft von der Auferstehung tatsächlich unser Leben? Durchdringt sie uns ganz? Die drei Frauen brauchten einen Augenblick, um sich darüber klar zu werden. Kopflos und aufgewühlt liefen sie zunächst davon. So sagt es uns Piet Markus. Aber die anderen drei Evangelisten im Quartett, sie lassen uns wissen, dass die drei kurz danach, noch vor Ende dieses ersten Ostertages, doch dabei waren. Sie glaubten dem Engel. Sie gingen zu den Jüngern. Sie verkündeten, was ihnen aufgetragen war. Sie stürzten sich ins Abenteuer. Sie sahen Jesus. Und da war Freude. Der Ostertag ging nicht zu Ende, ohne dass das Wirklichkeit wurde. Vielleicht brauchen wir auch einen Moment, um die Auferstehung Jesu in ihrer ganzen Tiefe und Tragweite zu ermessen und zu begreifen. Vielleicht brauchen wir auch einen Augenblick, um zu verstehen, wie viel das für unser Leben wirklich bedeutet. Das ist okay. Nichts ist schließlich mehr so, wie es war. Alles ist anders. Vielleicht brauchen auch wir da etwas Zeit, um neu Antwort zu geben. Aber eins wünsche ich dir und euch und uns in jedem Fall an diesem Morgen. Dass Markus' Osterevangelium, dieser skandalöse Bericht, uns ruhig piekt und aufrüttelt, wie einst die Frauen am Grab. Und dass dann die Sonne an diesem Ostertag 2023 nicht untergeht, ohne dass auch wir neu dabei sind. Glaubend, dass unser Herr lebt, bereit, ihm mit unserem ganzen Leben neu zu dienen, froh, dass ungeheuer Großes begonnen hat und dankbar, dass wir dabei sein können und zu Jesus gehören. Er ist auferstanden. Er lebt und regiert. Er regiere und lebe auch in uns, dass bei dir und mir bleibend Ostern wird und dass Freude sich Bahn bricht über diesen Herrn, über Jesus. Amen.